Immer pünktlich zur Champions League König Fußball. Präsentiert von Betano. Wetten, da geht was.
Viertelfinal, Rückspiel und damit herzlich willkommen zu König Fußball. Was wird das für eine irre Fußballwoche? Am Mittwoch freuen wir uns auf Dortmund gegen City und Liverpool gegen Real. Und schon am Dienstag ja dann, die Bayern müssen einen Rückstand aufholen in Paris und Porto gegen Chelsea. Thomas Tuchel ist schon mit einem Bein im Halbfinale. Wir reden drüber und wir wollen euch auch die Quoten mit an die Hand geben von unserem Partner Betano. Das sind ja die besten Quoten am Markt. All die Quoten und Informationen, die wir euch geben, gibt es ja auch in den Shownotes. Was wollen wir euch liefern? Bisschen unterhalten. Hoffentlich eine Menge Fachwissen über Fußball und die Königsklasse und natürlich auch einen sympathischen und netten Gast. Normalerweise ist es ja Colin, mein verrückter Lieblingskollege, der als Nordire durch Europa reist. Letzte Woche habe ich schon gesagt, das alte Heino-Motto, Nutten, Koks und frische Erdbeeren lebt er derzeit aus. Er ist immer noch im Osterurlaub und ich habe wieder lange überlegt, wen kann ich mir holen? Wen hole ich mir? Ich habe mir meinen früheren Lieblingskollegen, nämlich auch Büronachbar, Christian Matlittl geholt. Christian ist ein eingeschweißter Fußballfan und ich glaube, Christian, herzlich willkommen. Komm erstmal, du hast ein Wochenende vor dem Fernseher verbracht, um dich top vorzubereiten.
Absolut. Ich habe vom Klassiko über die Bundesliga bis zur Premier League mir alles reingezogen, in der Hoffnung, dir jetzt Rede und Antwort stehen zu können und hoffentlich den ein oder anderen Tipp zu haben, der sich am Ende bewahrheitet.
Ja, wie sagt man ja im Berufsleben, es ist ja auch eine Chance für dich heute, dich hier zu beweisen. Und wir wollen direkt in die Vollen gehen und gucken auf den Mittwoch. Borussia Dortmund gegen Manchester City. Nun war das Heimspiel, also das Spiel, das Hinspiel, nennen wir es mal so rum, ja eigentlich besser als erwartet. Also ich fand, die Dortmunder haben von mir eine Schulnote 3+ gekriegt, obwohl sie verloren haben. Wie war es für dich?
Genauso oder sogar noch ein bisschen besser, weil wenn wir letzte Woche hier gesessen wären, dann hätte ich nicht für möglich gehalten, dass wir uns diese Woche noch darüber unterhalten, ob Dortmund weiterkommen kann. Und das können sie durchaus tatsächlich. Und zwar vielleicht sogar ein bisschen realistischer als es das andere deutsche Team kann mit Dortmund.
Als die Bayern, ja. Und das wäre ja dann das Halbfinale. Also die beiden Sieger treffen ja aufeinander. Also ich glaube, vor der Runde, wenn es denn so kommen würde, hätte keiner gesagt, dass am Ende Paris gegen Dortmund vielleicht spielen kann. Alles möglich. Ein einfaches 1:0 würde Dortmund ja schon genügen. Nun sagen wir, okay, wir nehmen natürlich auch die deutsche Brille ein bisschen auf und sagen, die haben eine echte Chance auch, weil Pep Guardiola und Manchester City, das ist ja keine Erfolgsgeschichte in der Champions League, gerade in den entscheidenden Spielen.
Ja, war es auch bei den Bayern damals nicht. Also gerade in der Champions League neigt er dazu, das ist die Woche auch schon hoch und runter diskutiert worden, ein bisschen zu verkopfen und zu glauben, dass er jetzt etwas ganz Besonderes macht und der Gegner wird jeden Tag und mit jeder Pressekonferenz immer stärker und dann wird eine Taktik, die auf den Gegner ausgelegt ist, auf einmal angewandt, statt sich auf seine eigenen Stärken zu besinnen, die zweifellos vorhanden sind. Also sie führen die Premier League trotz Ausrutscher am Wochenende, den ich nicht überbewerten würde, da haben sie in Überzahl, glaube ich, sogar verloren in letzter Minute. Wenn sie alles auf den Platz bringen und alles abrufen, dann wird City das auch machen, aber die Chance lebt für Dortmund und allein das ist doch schon sehr schön.
Das ist großartig. Wir halten uns mal an den Fakten. Du hast es schon gesagt, gegen Leeds United, gegen Aufsteiger vergeigt. Ich weiß, also normalerweise, wenn ich mit Colin hier rede, der ist nun wirklich CEO der Anti-Dortmund-Fraktion. Der hat eigentlich gar keine Sympathien, offensichtlich zumindest für das Spiel gehabt in dieser Saison des BVB. Wir drehen das ja heute mal ein bisschen und sind positiv gestimmt. Auch weil Pep Guardiola Achtelfinal aus gegen Monaco seit 2016, Viertelfinal aus gegen Liverpool, Viertelfinal aus gegen Tottenham und gegen Lyon. In der Reihe würde ja Dortmund perfekt reinpassen.
Absolut. Und genau gegen Lyon war es tatsächlich auch so, dass das gilt als einer deiner größten Vercoacher in der Champions League, dass er da mit einer ganz interessanten Taktik zum Rückspiel aufgewartet hat und vielleicht macht er das am Mittwoch wieder.
Vielleicht kommt ja Hochmut vor dem Fall. Das wäre ja so aus deutscher Sicht was, weil die englische Presse hat ihm nach dem Hinspiel ordentlich die Ohren lang gezogen, Pep Guardiola, wo ich mir auch dachte, Moment mal, die haben ja immer noch gewonnen. Also es ist ja jetzt nicht so, dass das ein Debakel war. Die Bayern haben verloren, Pep Guardiola hat gewonnen und trotzdem für die eigenen Ansprüche war das Hinspiel viel zu wenig.
Das stimmt, aber ich glaube nicht, dass sie Dortmund unterschätzen. Also den Gefallen werden sie uns nicht tun, dass irgendeiner das auf die leichte Schulter nimmt. Dortmund wird es selber machen müssen und die Chance ist gegeben. Ich glaube, viel hängt davon ab, ob Sancho fit wird, ob der spielen kann. Das ist ein zweiter Spieler, der auf die Engländer wirken wird, neben Haaland, den sie dann tatsächlich auch alle kennen und wissen, was er kann. Und der dann im Idealfall schafft es Dortmund, das Ganze in eine wilde Partie zu verwandeln und dann könnte auch was gehen.
Wir hoffen drauf und wir gucken mal auf das junge Personal. Also nun muss man ja sagen, in der Bundesliga an diesem Wochenende Dortmund mit einem Erfolg. War zwar ein hartes Stück Arbeit, aber 3-2 halt in Stuttgart gewonnen. Das war gut. Sie sind immer noch weit weg von der Musik. Also momentan kann man nicht davon ausgehen, dass sie nächstes Jahr auch Champions League spielen. Die letzte große Chance, diese Jungen, Jude Bellingham, Ansgar Knauf, der im Hinspiel in der Startelf war, wo wir alle gedacht haben, Moment mal, wo kommt der denn jetzt her? Haben die das Zeug, auch gerade nach dem Hinspiel, dass man sagen kann, mit denen hat man eine echte Waffe gegen Pep und seine Übertruppe?
Ja, also ja und jein. Ich glaube, am meisten wird es über den Mann oder auf den Mann ankommen, über den seit Wochen über Dortmund geredet wird oder noch mehr Zeit, 2 Wochen, seitdem sein Vater und sein Berater Raiola auf einer kleinen Schaufenstertour durch Europa waren. Es wird auf Erling Haaland ankommen. Da bin ich mir relativ sicher. Und ich glaube, also ich... Seitdem er in Deutschland ist, hat er, glaube ich, so lange noch nicht getroffen. Das heißt.
Noch nicht getroffen.
Für ihn äußerst ungewöhnlich. Das heißt, mein Gefühl sagt mir, am Mittwoch wird er es machen.
Ja, also meinen Segen hast du und wir würden uns ja alle freuen. Tatsächlich, er muss mal wieder treffen und trotzdem eben Bellingham, Knauf, vielleicht Sancho, wenn er mit dabei ist. Sie alle kriegen ja auch wirklich viel, viel Lob. Gucken wir mal auf das, was auch immer kritisiert wird. Marco Reus, also da ist auch normalerweise jeder sofort dabei und sagt, der ist einfach kein Führungsspieler, der ist kein würdiger Kapitän, der reißt es nie raus und wenn, dann ist er eben wieder verletzt. Ich sehe ihn nicht ganz so kritisch, nur hat er am Wochenende auch wieder getroffen. Ist er vielleicht doch besser, als viele ihn hier machen?
Naja, er braucht halt lange nach Verletzungen wieder in Form zu kommen. Ich habe das Gefühl, dass das ist jetzt diesmal soweit und gefühlt wird dieser Anlauf auch immer länger. Also er ist eh schon relativ viel verletzt und braucht über die Jahre, ich weiß nicht, 31 ist er jetzt halt auch schon, immer länger, um wieder in Form zu kommen. Das heißt, ich kann die Kritiker durchaus verstehen, aber ein Marco Reus in Topform und er scheint sich der gerade zumindest zu nähern, ist immer noch ein Unterschiedsspieler und ist tatsächlich ein Unterschiedsspieler und ist auch ein wahnsinniger Kicker.
Ja, ich mag ihn eigentlich auch, weil irgendwie kriegt er mir zu viel auf die Fresse, salopp gesagt. Also er wurde am Anfang so gehypt, dass man dachte, also alles außer Messi und Ronaldo wird dieser Mann kaputt schießen. Dann ist es halt nicht so gekommen, dann war er bei großen Turnieren nicht mit dabei und dann ist er oft zum Sündenbock geworden. Ja, auch oft zu Recht, aber ich finde in der Gesamtheit dann oft auch zu Unrecht und er war übrigens jetzt lange nicht mehr verletzt. Also eigentlich ist er jetzt ja wieder so, dass man sagen kann, er müsste eigentlich seine Topform abrufen. Vielleicht hat er sich das ja für Mittwoch jetzt aufgespart, wir hätten nichts dagegen. Wenn man auf Dortmund setzt und damit sind wir dann beim Wetten, dann ist das ja eine Möglichkeit, richtig Asche zu machen, richtig?
Richtig. Die Quote fürs Weiterkommen bei Dortmund ist bei 5,60, sprich 56 Euro für 10. Die Bookies sind sich schon sehr sicher, dass City das machen wird. Magere 115 Euro würde man erhalten, wenn man 100 Euro einsetzt. Also wenn es nach den Bookies geht, ist das Spiel gegessen. Wie gesagt, ich persönlich würde dazu tendieren, da auf ein Tor von Haaland zu wetten. Der kriegt eine Quote von 2,0. Das hat er schon lange nicht mehr bekommen, ja, in der Champions League.
Er ist immer noch auch der Torschützenkönig in der Champions League.
Also das würde ich einfach mal mitnehmen. Und wenn man den Nervenkitzel so richtig haben will, dann kann man natürlich auch mal gucken, ob dieses Spiel vielleicht sogar in die Verlängerung geht.
2-1 müsste es dann ausgehen für den BVB. Und da gibt es, glaube ich, 45-faches Geld. Wirklich?
Ja, naja gut, also erst, das muss man bei der Wette natürlich erklären, erst muss das Spiel 2-1 ausgehen und dann muss der BVB in der Verlängerung gewinnen. Also ein, zwei Sachen müssen schon eintreten. Wer bei dem Spiel nicht meine Wette, kleines Teasing für gleich, bei Bayern kann ich mir diese Wette ganz gut vorstellen wiederum.
Auch da kann es ja in die Verlängerung gehen, da müssen dann die Bayern 3-2 gewinnen. Auch das besprechen wir gleich in aller Ruhe. Lass uns noch mal kurz beim BVB bleiben. Also das ist ja schon ein riesiges Vertrauen, was City da bekommt. Ja, eigentlich sprechen auch die Fakten nach wie vor dafür. Ich als Fußballromantiker sage halt, es muss ja irgendwann mal so eine Mannschaft wieder einfach für einen echten Paukenschlag sorgen. Paris, wenn sie gegen Bayern gewinnen, ja, wäre eine kleine Überraschung, wäre aber jetzt natürlich kein Urknall des Fußballs. Dortmund wäre ein Urknall. Wenn ich jetzt wirklich einen Zehner setzen würde auf ein Weiterkommen und kann damit also über 50 Euro am Ende rausbekommen, das wäre tatsächlich eine Möglichkeit. Und wenn man sagt, Erling Haaland hat ja eine Zeit lang immer doppelt getroffen, das war ja eigentlich auch im Repertoire immer Doppelpack, das gibt es ja auch als Wette, wenn ich da einen Zehner mache, dann sieht es eigentlich auch gut aus, ne?
Oh, Die habe ich tatsächlich noch nicht gesehen gehabt, die Wette.
Ich habe ja gelernt von den Besten.
Ich war ja bei meiner Quote von über zwei bereits für ein Tor von Haaland. Aber wenn er zwei oder mehr Tore macht, wir haben auch nichts gegen drei oder vier Haaland-Tore, sind wir ganz ehrlich, dann kriegt man für 10,62 € zurück. Und da zucke ich doch bereits.
Da würde ich auch zucken. Gehen wir nochmal kurz auf die Supermannschaft, die sicher Meister werden wird, auch wenn sie es jetzt vergackt haben, am Wochenende Manchester City. Gündogan, ich mag den. Also ist auch so ein bisschen, er kann in die Nachfolgerrolle von Reus kommen, auch wenn er es jetzt international mit der Nationalmannschaft nicht schaffen würde. Aber ich traue dem das zu, dass es der wirklich Kopf dieser EM-Mannschaft werden würde unter Joachim Löw, wenn er dann noch Trainer ist. Sagen wir es mal so. Warum ist der so gut?
Ja, ist er natürlich ein typischer Pep-Spieler. Also das ist, was Toni Kroos für Pep Guardiola in München war, oder das ist er bei ihm für City. Er verteilt die Bälle, er behält die Ruhe und er hat über, zumindest in dieser Saison, jetzt auch noch eine gewisse Torgefährlichkeit entwickelt. Also es geht nicht mehr nur ums Absichern, Ballbesitz, Positionsspiel, sondern er hat eine gewisse Torgefahr entwickelt, Entschuldigung. Und das macht ihn eben um einiges besser, als er die letzten Jahre war, aus meiner Sicht. Und könnte ihm auch das Tor in der Nationalmannschaft ein Stück weit weiter aufstoßen, auf jeden Fall.
Ja, der ist, also das ist ja nicht nur aufgestoßen, das ist ja sperrangelweit auf eigentlich. Also Joachim Löw hält ja auch eine Menge von ihm. Pep Guardiola schwärmt und sagt immer, ich bin quasi dem lieben Gott dankbar, dass ich diesen Spieler formen durfte. Er hat den Diamanten geschliffen und das muss man wirklich sagen, nur am Mittwoch soll er halt nicht treffen. Da sind wir uns ja einig. Und damit sind wir auch schon beim Fazit, was das Dortmund-Spiel angeht. Ja, ich gebe zu, ich versuche mich der sportlichen Theorie zu widerlegen und hoffe einfach, dass irgendwie der Fußball mal wieder so eine richtige tolle deutsche Überraschung in petto hält. Ich glaube, Dortmund kann das packen. Das wird ein Moment für die schwarz-gelbe Ewigkeit. Sehe ich das so euphorisch oder gehst du damit?
Ich sehe es nicht ganz so euphorisch.
Ja, du bist halt nüchterner, das stimmt. Ich Emotionen, du Fakten. Ja.
Ich würde mich auf das Haaland-Tor würde ich mich verlassen und ich glaube, ich würde riskieren, dass er zwei macht, tatsächlich. Ich glaube aber ganz am Ende wird City das irgendwie. Dafür sind sie jetzt auch zu oft schon an genau dieser Stelle gescheitert, als das, mein Gefühl sagt mir nein.
Gut, aber wir wetten trotzdem auf Haaland, weil die Quote ist gut und wer ein paar Euro übrig hat, der wettet auf ein Dortmunder weiterkommen, denn das ist richtig gut und finanziell höchst lukrativ. Bleiben wir schnell noch beim Mittwoch. Wir begleiten übrigens beide Partien natürlich auch wieder im Fantalk am Dienstag und am Mittwoch und wir sind am Mittwoch beim Duell Liverpool gegen Real Madrid. Jürgen Klopp hat schon eine schwere Saison, aber das Hinspiel, das liegt ihm auf dem Magen, glaube ich. Also er hat natürlich den Schiedsrichter Felix Brüch war das kritisiert, aber daran lag es ja nicht, zumindest aus meiner Sicht nicht.
Nein, das war auch, da ist er deutlich übers Ziel hinausgeschossen, weil er ihm ja im Prinzip vorgeworfen hat, persönlich was gegen den Spieler zu haben. Ich finde,
dünnes Eis, ne? Also, ja, wirklich, das fand ich auch so
wie. Sieht er wahrscheinlich auch wieder, er kann eben nicht verlieren. Das ist dann nicht die Entschuldigung für alles immer, das muss man auch ganz klar sagen, aber du merkst eben, wie sehr es an ihm nagt und das war mit Sicherheit nicht der Fehler und auch im Rückspiel, also ich glaube, es wird ein geiles Fußballspiel. Das ist ja schon mal das Schönste und es wird Tore regnen, auch wieder, bin ich mir ziemlich sicher. Ich habe den Klassiko gesehen am Samstagabend, da dachte ich mir nach 20 Minuten, da führte Real, glaube ich, auch schon 2-0 oder nach 30 Minuten führten sie 2-0. Ja, gut. Bei beiden fehlen ja die komplette Innenverteidigung, unter anderem Ramos und Varane auch eben bei Madrid. Und da dachte ich mir, selbst gegen Barcelona, okay, die stehen ja doch ganz stabil da. Und da will ich Liverpool dann erstmal sehen, wie sie dagegen vorkommen. Und nach vorne Wahnsinn, also wirklich Wahnsinn. Innerhalb von 5 bis 8 Sekunden sind die vom gegnerischen Tor, wenn sie den Ball erobern. Aber sobald Barca dann in der zweiten Halbzeit mehr gepresst hat, was Liverpool mit Sicherheit machen wird, also das ist die Pressing-Mannschaft schlechthin da vorne, wackelte es dann auch ganz ordentlich bei Real und darum glaube ich, dass wir auch genau wie im Hinspiel wieder viele Tore sehen werden.
Das Schöne ist ja, dass wir heute oft nicht einer Meinung sind, das stelle ich schon fest, weil ich glaube wirklich, Liverpool fliegt mit Pauken und Trompeten da raus, weil Real Madrid spielt zwar nicht wahnsinnig attraktiv, aber zuletzt halt höchst erfolgreich. Die gewinnen eigentlich auch ihre Ligaspiele in letzter Zeit, sind jetzt auch wieder dran Richtung Tabellenspitze, also Meisterschaftskampf ist durchaus noch offen gegen den Stadtrivalen, gegen Atletico und dann gewinnst du halt das Klassiko-Ding und zeigst im Hinspiel ein 3-1, für alle, die jetzt sich fragen, wie ging das nochmal aus, 3-1, was ich wirklich beeindruckend fand. Also ich glaube, Real lässt sich das nicht nehmen, auch weil Toni Kroos, wir haben eben über Marco Reus ein bisschen gestritten, Toni Kroos ist ja auch einer, entweder man liebt ihn oder man sagt, der kann gar nichts. Beides ist natürlich Quatsch, aber er hat am Wochenende überzeugt, du hast das Spiel gesehen.
Ja, also er hat nicht nur, er hat im Hinspiel schon extrem überzeugt, also dieser Pass auf Vinicius Junior da über, ich weiß gar nicht, 75, 80 Meter waren das, glaube ich.
Gefühlt, ja.
Aus dem Fußgelenk in den Fuß, ja. Der war Wahnsinn. Er hat am Wochenende ein Tor geschossen, war Man of the Match im Klassiko. Das Tor war okay.
Das kann man übrigens auch seinen Enkeln erzählen, glaube ich. Also Man of the Match im Klassiko, das ist fast wie ein eigener Titel, der wirklich lange nachhalt.
Und das, glaube ich, obwohl er zur 70. oder was rausgenommen wurde, um geschont zu werden. Danach wackelte Real dann auch übrigens nochmal bedenklich. Also das Ding wäre beinahe noch 2-2 ausgegangen. Aber er ist in Form und ist ähnlich wichtig wie Gündogan für City, für das Spiel von Real und generell diese Mittelfeldachse. Ich glaube, das ist tatsächlich auch noch so ein bisschen der Unterschied zwischen beiden Mannschaften. Die ist nach wie vor irre stabil. Der Marc Modric und Kroos, die mögen vielleicht nicht mehr so spritzig sein wie vor 2-3 Jahren. Und dazu Casemiro, der alles abräumt. Das ist schon, das verleiht dem Ganzen eine gewisse Stabilität und drum können sie vielleicht auch leichter als Liverpool die Verletzten in der Abwehr auffangen.
Aber komisch ist auch, dass du Benzema jetzt nicht erwähnt hast. Der wird irgendwie immer noch unterschätzt, obwohl der seit Jahren ja auch alles in Grund und Boden schießt. Früher war er im Schatten von Ronaldo. Jetzt ist es so, also ich habe mir die Statistik letzte Woche angeguckt, der hat, glaube ich, was Champions League-Tore angeht, mittlerweile in den Top 5 sich positioniert. Also hinter so einem Lewandowski, klar, hinter Messi und Ronaldo auch, aber der ist gar nicht so weit weg. Raul war, glaube ich, noch in der Statistik mit dabei. Also ich finde, Benzema ist für mich der unterschätzteste Top-Stürmer des letzten Jahrzehnts. Irgendwie hat den, also kaum einer sagt mir, hui, ich komme mit meinem Benzema-Trikot. Dabei wäre das eigentlich längst auch gerechtfertigt. Wir gucken auch mal auf das, was Real in dieser Saison gemacht hat. Ja, sie haben gegen kleine, ich würde es jetzt mal hart formulieren, ab und zu ist verkackt, salopp gesagt, ne, gegen wirklich kleinere Mannschaften, gerade national. Aber dann haben sie zweimal gegen Barca gewonnen, gegen Atletico, gegen Sevilla, haben Inter zweimal geschlagen, haben jetzt Liverpool geschlagen. Also irgendwie ist das die Mannschaft für die großen Matches und sie dienen sie dann ja auch. Ich meine, der hat das Ding dreimal gewonnen. Nee, viermal sogar. Dreimal als Trainer, einmal als Spieler. Also wenn einer weiß, wie Champions League läuft, dann doch er.
Ja, und das werden sie auch ausspielen. Ich bin mir ziemlich sicher. Wo ich mir nicht so sicher bin, ist, wie wichtig die Liga für sie ist. Mhm. Und da sind sie jetzt, zumindest waren sie am Samstagabend dort Tabellenführer, je nachdem, wie die Spiele am Sonntagabend ausgehen. Mein Gefühl, so, ich habe so ein kleines Gefühl bei Real und auch bei Zidane, dass die Meisterschaft, ähnlich wie das bei Liverpool letztes Jahr vielleicht war, vielleicht ein Ticken wichtiger ihm wäre, tatsächlich zu beweisen, dass er auch gegen Barca und gegen alle dort über die Länge der Saison die Besten sind, dass das vielleicht ein bisschen der größere Fokus ist. Nichtsdestotrotz sind sie klarer Favorit, auch bei den Bookies übrigens. Also ja, auf ein Weiterkommen von Real gibt es 12,60 € für 10, für Liverpool fast 40. Also ähnlich, nicht ganz so wie Dortmund City, trotz zwei Toren Vorsprung, die Real hat, aber schon klar aus Sicht der Bookies eigentlich.
Also 2-0 müssten sie gewinnen, dann werden sie weiter. Wie gesagt, auch da Verlängerung ist möglich. Lass uns kurz noch bei Jürgen Klopp bleiben und eben Liverpool. Nun haben die viele Sorgen gehabt, gerade Verletzungssorgen, Van Dijk und Co. Die ganze Abwehr lag ewig brach. Dann haben sie in der Liga sich total stabilisiert. Und dann war das für mich ein Rückschlag letzte Woche. Ich weiß nur immer noch nicht, lag das an der Schwäche von Liverpool oder an der Stärke von Real? Was ist deine Einschätzung?
Also die Stärke von Liverpool ist normalerweise für mich das extrem ausgefeilte Pressing. Jeder Spieler weiß, wo er wann hinzulaufen hat. Das kriegen sie die ganze Saison durch die Verletzten nicht hin. Mhm. Und die große Stärke von Madrid ist, ich habe es vorhin schon mal gesagt, auch gegen Barca, wenn sie dieses erste Pressing überwunden haben, dann kommt ein Ball auf Kroos oder auf Modric, dann kommt ein extrem scharfer Ball auf Benzema, der lässt den nach links oder nach rechts abprallen, dann kommen diese irre schnellen Flügelstürmer, von denen auch Vinicius Junior, der inzwischen auch zeigt, warum man das viele Geld für ihn hingelegt hat. Und dann sind die nach 4 Sekunden vor deinem Tor und dann scheppert's auch übrigens, weil dann ist Benzema, nachdem er ihn abtropfen hat lassen, wie du so schön gesagt hast, einer der unterschätztesten, der macht erst den Ball fest, verteilt ihn, läuft dann Richtung Fünfer und gegen Barca, glaube ich, mit der Hacke dann rein, und aber das ist das typische Benzema-Tor dann. Und das ist ein Problem für Liverpool tatsächlich, weil sie ihr Pressing eben nicht so fein abstimmen können, wie wenn sie mit einer eingespielten Mannschaft spielen. Eben.
Liverpool spielt zu Hause, das muss man in diesen Wochen ja auch immer wieder sagen.
Es wird und haben mal gespielt. Gewonnen zu Hause endlich. Also
genau, das war der erste Sieg gegen Aston Villa am Wochenende 2-1 2021. Ich habe 8-mal gegen recherchiert als verantwortungsvoller Journalist. Ich wusste, klar, die haben ordentlich einen auf die Rübe gekriegt zu Hause, aber dass die noch gar kein Spiel, wir haben hier Mitte April zu Hause gewonnen haben, das ist ja wirklich ein Skandal oder auch ein Drama, weil ich glaube, es gab mal eine Serie von fast 70 Spielen, wo jeder Grashalm heilig gesprochen wurde in diesem Stadion, weil es einfach nicht zu bezwingen war, diese Mannschaft. Aber es zeigt auch, die Formkurve ligatechnisch zeigt nach oben. Also ich sage ja, die fliegen trotzdem mit Pauken und Trompeten raus. Wie glaubst du, geht's aus?
Ich glaube vor allem, es wird ein wildes Spiel und wir werden viele Tore sehen. Weil, also ja, Real wird dort treffen, da bin ich mir ziemlich sicher. Und Liverpool wird nie aufgeben. Das ist in der Mentalität dieser Mannschaft nicht drin. Und die waren schon in aussichtsloseren Ausgangspositionen. Also ich erinnere an das Wunder von Barcelona in dem Jahr 4-0 daheim. Ja, ohne Fans. Aber wenn ich eine Wette aussuchen müsste, dann wäre es für mich die, dass beide Teams treffen entweder. Da gäbe es eine 1,61-Quote, also 16,10 € zurück für 10. Oder eben auch Torwetten, die, sagen wir mal, ab über 2,5 Tore aufwärts, finde ich dort interessant.
Genau, für alle, die jetzt das erste Mal reinhören, sich fragen, Moment mal, was sind denn 2,5 Tore?
Es fallen also mindestens 3 Tore.
Genau, ich wollte gerade sagen, wir runden das Ganze auf 3 und dann wird es halt auch eine lukrative Wette. Also bei den Bookies ist Real halt auch klarer Favorit. Es ist ja die Wiederholung des Champions League Endspiels auch, was es 2018 gab. Damals hat Real auch gewonnen. Wenn es jetzt, sagen wir mal, auch um Personen geht, dann waren wir bei Benzema, wir waren auch bei Salah, wir waren auch eben bei Toni Kroos. Gibt es da noch irgendeine Personalie oder eben auch eine Quote, wo man bei den Torschützen nochmal einen Euro riskieren sollte? Was ist da so deine Einschätzung?
Gut, also Salah hat einen Atomlauf, der trifft im Moment wieder tatsächlich wie zu seinen Höhepunktzeiten, kriegt immerhin eine 1,91. Also
aber niedriger als Haaland zum Beispiel.
Niedriger als Haaland, was den Haaland-Tipp gleich noch sexier.
Nochmal ein Zehner mehr drauf, ja.
Aber, und dann sind wir wieder bei dir, der unterschätzteste Top-Stürmer der Welt, wie du vorhin gesagt hast, Benzema gibt 23 € für 10 und das wäre dann doch tatsächlich für so einen Mann vielleicht ganz lukrativ.
Ja, besonders,
weil
ich glaube,
weil wenn Real trifft, dann ist er da auch irgendwie, ich habe ja gerade ein torreiches Spiel vorhergesagt, von daher irgendwann hält er da auch den Fuß rein.
Ja, besonders, sie werden ja Konter bekommen. Also wenn es nicht früh 2-0 steht oder so, wird Liverpool die ganze Zeit versuchen draufzugehen und dann gibt es Konter und dann ist Benzema 2,3, sprich eben für 10er 23 zurück. Das halte ich für eine gute Quote. Wäre mal mein Tipp für den Mittwochabend. Kommen wir zum Dienstag. Gleich reden wir über die Bayern. Keine Bange, wir werden ausführlich die Bayern besprechen. Aber wir gucken schnell noch bei Thomas Tuchel vorbei, der gegen Porto, viele sagen, nach dem Hinspiel freilos hat. 2-0 gewonnen. Wäre das zu hart gegenüber Porto? Oder siehst du da noch einen Wackelkandidat?
Das ist jetzt nicht despektierlich gegen Porto, aber die sind durch. Drum können wir das, glaube ich, tatsächlich schnell machen. Ich sehe keine Möglichkeit. Also ich glaube, ich muss hier einmal kurz in meinen Unterlagen wühlen, der Kollege, der gesperrt war bei Porto im Hinspiel, der Stürmer ist der zurück.
Ja, also auf jeden Fall gibt es da auch Leute, die es ja können, aber die in dem Fall halt auch zeigen müssen, dass diese Überraschung, und sie haben ja gegen Juve in der Verlängerung dann das Ding gelöst für das Viertelfinale, dass es da weitergeht. Ich weiß jetzt nicht genau, wen du meinst, aber sagen wir mal so.
Ich meine den Kollegen Taremi.
Ah, genau.
Mehdi Taremi, der hat immerhin 9 Tore und 10 Vorlagen geschossen, ist mit Abstand der gefährlichste von den Portugiesen, war im Hinspiel gesperrt und ich habe hier lang genug gewühlt, er ist zurück. Das ist vielleicht die Mini. Chance für Chelsea, aber eigentlich sehe ich sehe da keine da. Bei dem Spiel interessiert mich am meisten, ehrlich gesagt, ob er Werner spielen lässt oder nicht.
Genau, Werner ist sicherlich die Personalie, die am spannendsten ist. Wie heißt nochmal der Stürmer? Ich gebe zu, für mich ist das jetzt nicht einer, wo ich sage,
Mehdi Taremi, 9 Tore, 10 Vorlagen.
Ich verneige mich vor diesem für mich noch relativ unbekannten Spieler, der aber in Porto eine große Nummer ist. Bleiben wir bei Timo Werner. Den kennt jeder und jeder hat mitgelitten, was der in der Nationalmannschaft auf die Ohren bekommen hat und auch ligatechnisch. Nun kann man ja sagen, er ist wirklich so schlecht. Ich gehöre eher da wirklich zu den Kritikern. Also ich lobe viele, aber also Timo Werner mache ich nicht CEO-Fanclub-Vorsitzender. Das stimmt. Hat er sich jetzt nach dieser wirklich schlimmen Woche für ihn so ein bisschen berappelt oder glaubst du, er ist jetzt erstmal nur zweite Wahl?
Also Thomas Tuchel hat ihn nach der Nationalmannschaft, also nach diesem Slapstick, wie nennt man das denn, Chancenvergeber?
Nach der wirklich Gomez-Gedächtnissituation, ja. Nennen wir es mal so. Ja?
Hat er ihn noch sehr in Schutz genommen,
ja.
Tatsächlich. Und nach dem Champions-League-Hinspiel war er extrem kritisch. Nicht nur mit Werner, sondern auch mit Havertz. Aber da hatte ich schon das Gefühl, Havertz wurde da so mit in den Topf genommen, damit nicht nur Timo Werner sozusagen kritisiert wird. Hat klar gesagt, dass Pulisic gerade in guter Form ist. Am Wochenende hat auch Pulisic gespielt statt Werner. Und drum für mich sehr interessant, ob er ihn am Mittwoch ranlässt oder nicht.
Ja, am Dienstag ist es. Am Dienstag
geht's ja schon los,
genau. Aber Kai Havertz, das können wir auch positiv sagen, am Anfang ja wirklich total gefloppt. Also klar, ist ein junger Spieler, viel Geld, Erwartung groß. Aber die Leistung, ich finde, die Formkurve geht auch da so ein bisschen nach oben. Am Wochenende war er einer der Besten.
Ja, hat das wichtige 1:0 geschossen direkt, hat einem weit vorne drin gespielt, so eine Art falsche Neun oder wie immer man das bezeichnen kann. Echter Mittelstürmer war er nicht, hat sich viel abgewechselt mit Pulisic, aber spielt da jetzt in vorderster Front und hat auch direkt getroffen, von daher.
Und es gibt ja, was Timo Werner angeht, auch das Gerücht, dass vielleicht Harry Kane kommen würde. Also wenn man nochmal die Daten sich anguckt, Timo Werner für 53 Millionen gekommen, das ist eine Menge Holz. 10 Tore und 11 Vorlagen. Klingt jetzt im ersten Moment, naja, ist jetzt nicht das Haaland- und Lewandowski-Regal, aber es ist jetzt auch nicht total schlecht. Aber er kommt auch in der Öffentlichkeit momentan nicht gut weg, weil er halt, wenn er nicht knipst, dann eben leider auch so spektakulär ist, vergeigt, wie unter anderem in der Nationalmannschaft.
Ja, ich sehe nicht ganz so kritisch wie du. Ich sehe viele Dinge anders kritisch oder kritischer als du, aber in dem Fall glaube ich, dass der schon guter ist. Der hat auch viel gespielt, also der hat wirklich viel gespielt und guck nochmal auf deinen Statistikzettel. Er hat schon auch ein paar Tore geschossen bereits
bei Chelsea. 10 ist ja auch okay. Aber für mich ist er halt nicht mehr so, also bei Havertz, da will ich noch die väterliche Hand drüber legen, weil der ist einfach noch so jung und auch noch so unerfahren. Der hat eine gute Saison in Leverkusen gespielt, aber danach halt wenig. Timo Werner ist halt Baujahr 96, ne? Also der ist jetzt schon, mit 25, 6. März, ja, 25 ist er jetzt geworden. Das ist jetzt kein Rookie mehr irgendwie im Weltfußball. Und er wusste genau, worauf er sich da in England einlässt. Was mich bei ihm so ein bisschen nervt, ist diese Körpersprache. Also der hat für mich eben nicht diesen Killerinstinkt, den so ein Haaland und so ein Lewandowski halt da vorne an den Tag legen, wo du denkst, ja leck mich am Arsch, an dem kommst du ja eh nicht vorbei, weil der Typ ist einfach eine Kante.
Gut, der ist auch halb so groß. Ne?
Ja, der
muss
ist halb so
zu
groß,
seiner Verteidigung
aber trotzdem, es gibt auch Kleine wie Messi und Co., die einfach von der Körpersprache eben dem Gegner signalisieren, du hast ein Problem mit mir. Und das fehlt mir so ein bisschen bei Werner, aber gut, ich will mich nicht einschießen auf ihn. Aus deutscher Sicht wäre es ja schön, wenn Chelsea auch dank ihm weiterkommt. Kann man denn jetzt noch ein paar Euro machen mit Chelsea? Ich befürchte fast nein.
Also auf reines Weiterkommen oder reiner Sieg Chelsea, glaube ich, lohnt die Quote nicht. Dass aufs Weiterkommen gibt, würdest du 100 Euro einsetzen, würdest du 104 Euro zurückbekommen.
Also, Gott, ich sage das selten, aber von der Wette lassen wir alle mal die Finger, würde ich sagen. Aber wo gibt's da? Dann bleiben wir doch mal bei den Deutschen. Wenn der Werner jetzt trifft oder der Havertz, kann ich damit ein bisschen Kohle machen?
Das könntest du tatsächlich. Bei Werner gibt es erstaunlicherweise nur eine 2,8, da hätte ich ein bisschen mehr erwartet, weil, glaube ich, tatsächlich überhaupt nicht klar ist, ob er spielt oder nicht.
Da wird es auch schwer, wenn man nicht spielt, kann man auch kein Tor machen.
Und wenn man
nicht
spielt, dann kann man schwierig ein Tor schießen. Für Kai Havertz, wo ich das schon deutlich eher sehe, gäbe es sogar eine 3,4, weil der natürlich so ein bisschen unter Mittelfeldstürmer läuft. Ich kann mir aber gut, unter Mittelfeldspieler läuft bei den Bookies. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass er wieder als 9 aufläuft, was die Torwahrscheinlichkeit von ihm dann natürlich nochmal deutlich erhöhen würde.
Also sonst tippen wir oft auf die Mannschaften. Heute sind es irgendwie die Personalien, die bei den Quoten herausragen. Also auf Kai Havertz, also für 3,4, finde ich, kann man da ähnlich wie bei Haaland, haben wir ja vorhin schon gesagt, durchaus mal ein paar Euro riskieren. So, jetzt aber Vorhang auf.
Halt. Meine persönlichen Wetten noch. Hätte ich da doch tatsächlich noch, weil Chelsea kommt für mich ziemlich sicher ins Finale. Ich halte diese Seite für die einen deutlich leichtere. Da gäbe es immerhin 1,9. 19 Euro für 10.
Genau, also muss man nochmal sagen, der Sieger spielt ja gegen den Sieger von Real gegen Liverpool im Halbfinale, ist ja schon ausgelost, also da gibt's nichts mehr zu deuteln, würde wahrscheinlich dann halt Real sein. Und das findest du leichter? Also Real ist leichter als der Sieger?
Ich finde Chelsea extrem stabil. Ich sehe Leute, die eine instabile Abwehr haben, werden Probleme mit denen bekommen.
Ja, also wirklich, irgendwie habe ich heute viel Emotionalität in mir. Ich finde Chelsea auf der einen Seite brutal effektiv, aber auch unfassbar langweilig teilweise. Ja,
schön ist es nicht, nee, aber dann kein Phrasenschwein in der Nähe,
nee, wie
Doppelpass,
nicht.
Nee, aber du weißt, Stürmer und so und die schießen Tore und ja. Die Abwehr, die gewinnt die Wettbewerbe und die Meisterschaften.
Und die haben ja auch schon mal die Champions League mit so einem unattraktiven Fußball gewonnen. So unattraktiv ist er nicht, aber Thomas Tuchel ist eben kein Jürgen Klopp, der seine Mannschaft so nach vorne peitscht, dass die 6-7-0-Siege nach Hause bringt. Sie haben eben auch in der Liga mal einmal richtig verloren, aber dann in der Champions League letzte Woche schnell gezeigt, dass es in die richtige Richtung geht. Wochenende auch gewonnen und jetzt kommen wir zu den Bayern. Oder hattest du noch eine Knallerwette?
Also wenn, würde ich auch da, ich würde alles, auch in dem Match selber würde ich auf Chelsea gehen. Für Chelsea gewinnt zu null, sprich kriegt kein Gegentor, gibt es immerhin eine 3,1, 31 Euro für 10. Trotz Taremi, ich glaube, irgendwie schießt Porto da kein Tor. Sehe ich nicht.
Ja, und ich habe mal geguckt, ich gucke ja auch ans andere Ende der Quoten. Ne? Also wir hier mit unserem Partner Betano schauen natürlich, dass ihr möglichst viel Geld gewinnt. Die in den Shownotes sind ja auch alle unsere Tipps da. Es sind die besten Quoten am Markt, das nochmal als Hinweis. Aber ich glaube, wenn man auf den Fakt wettet, dass dieses Spiel nicht ins Elfmeterschießen geht, dann glaube ich, muss ich 1.000 Euro einsetzen und kriege 8 zurück. Stimmt das?
Ja, super.
Also 1.008 kriege ich ja. Da natürlich.
Du kriegst deinen Einsatz, kriegst du gnädigerweise zurück, aber genau. Von dem Gewinn kann ich nicht mal mit beiden Töchtern Eis essen gehen.
Nee, das wollen wir nicht, von daher jetzt aber zu den Bayern. Also gegen Paris Saint-Germain. Jetzt könnte man ja sagen, hui, die Bayern sind in der Krise, verlieren in der Champions League und am Wochenende nur 1-1. Aber damit tut man ihnen, glaube ich, Unrecht, denn sie haben zumindest ja sportlich auch mit einer B11 gespielt am Wochenende. Was am meisten nervt, ist ja das da im Hintergrund. Also Salihamidzic und Flick, was soll denn der Kindergarten, ist meine Meinung. Wie siehst du es?
Der wird uns noch begleiten, das ist meine Meinung. Die Frage ist, wie lange er uns noch begleiten wird. Und das wird sehr von dem Spiel am kommenden Dienstag abhängen, meiner Meinung nach. Weil wenn da alle sportlichen Ziele dann, ja, die Meisterschaft, und die nehmen sie gerne mit. Und
ja, die, 5 Punkte ist auch
ja, noch, ja, ja. Aber ich glaube dann... Herr Flick hat ja auch einen Termin, wie man hört, bei Oliver Kahn direkt nach diesem Rückspiel, um dort mal zu sprechen. Und ich glaube, dann wird das Thema nochmal, sollten die nicht weiterkommen am Dienstag, dann werden wir uns mit nichts anderem beschäftigen oder werdet ihr euch mit nichts anderem beschäftigen die nächsten Wochen als mit genau dieser Thematik.
Ja, ich habe schon viele Sendungen mittlerweile über diesen Twist wirklich auch ja begleitet, auch bei den News. Nun könnte man ja sagen, früher war das ja immer die bösen Medien und so, aber im Endeffekt haben die beiden es ja selber versaubeutelt, dass sie jetzt so thematisiert werden. Offensichtlich gibt es ja, das ist so ein bisschen ja die Erkenntnis des Wochenendes, Hansi Flick sagt immer nur noch, nächste Frage, ich antworte darauf nicht, finde ich auch ein bisschen albern. Und eben Salihamidzic äußert sich gar nicht mehr. Gehörst du auch zu denjenigen, die sagen, es wird kein Miteinander langfristig geben, sondern einer zieht den Kürzeren?
Ja.
Und wer zieht den Kürzeren?
Was heißt, wer zieht den Kürzeren?
Naja, wer wird seinen Job los? Das ist ja dann das Resultat, weil du kannst ja kannst den Trainer nicht degradieren, du kannst auch Salihamidzic nicht zum Praktikanten machen. Also der hat einen tollen Job, hat ja auch seinen Anteil an den 6 Titeln, aber er ist halt bei den Fans längst nicht so beliebt wie Hansi Flick. Der wiederum hat aber den Notausgang für Helden und könnte Nationaltrainer werden. Es ist ja alles ein bisschen verzwickt.
Und drum glaube ich eben, dass Flick am Ende gehen wird. A, weil das für ihn, ich glaube, dieser Job ist wirklich reizvoll. Des Nationaltrainers, das würde er gerne machen. Dann, ich glaube, heute im Doppelpass war eine Umfrage unter die Fans eben, die sind ganz klar auf der Seite von Hansi Flick. 84% waren der Meinung, Hasan Salihamidzic sollte gehen, aber was bei Bayern, und das ist Leuten wie Rummenigge, Hoeneß und auch Oliver Kahn wichtig, dieses Bekenntnis zu Bayern. Ich glaube, er hätte diesen Machtkampf gewinnen können mit Salihamidzic. Aber dann immer aus der Position raus zu sagen, ich will unbedingt bei Bayern bleiben. Alles andere interessiert mich nicht. Ich muss diese Mannschaft auf Jahre, Jahrzehnte und sonst was formen. Dann könnte man vielleicht eher über die Hürde springen, auch der Vereinsführung, ihm mehr Macht einzugeben. Und dieses Bekenntnis kam halt auch nicht. Und ich glaube, dass das wirkt in den Köpfen der.
Ja, auch ungewohnt. Also kein jeder denkt ja, also nach dem Papst ist Bayern-Trainer das schönste Amt der Welt so ungefähr. Das hat dann Hansi Flick ja natürlich ausgelebt, aber eben jetzt verbalisiert nicht mehr so. Und das, glaube ich, nervt tatsächlich einige. Was mich so ein bisschen nervt, ist halt dieses, ich antworte darauf jetzt nicht mehr. Weil ich habe nochmal so überlegt, okay, also was mussten die anderen Bayern-Trainer denn ertragen? So Louis van Gaal hat von Uli Hoeneß immer auf die Fresse gekriegt, salopp gesagt. Dann war noch selbst Ottmar Hitzfeld, wurde ja als Fußball ist keine Mathematik von Karl-Heinz Rummenigge Rummenigge verbal abgewatscht. Also wer Bayern-Trainer ist, der steht wirklich steil im Gegenwind. Das ist nun mal so. Und nun hat er ja eigentlich sportlich noch nie Gegenwind gehabt, weil er kam als Unbekannter und ist Stand jetzt der erfolgreichste Bayern-Trainer aller Zeiten. Ich finde, so ein bisschen was muss man auch aushalten können. Wie siehst du es?
Ja, aber Hansi Flick da immer sehr konsequent in seiner Karriere. Stichwort DFB-Sportdirektor. Da, als er da nicht das so gemacht wurde, wie er das gerne wollte, war er weg.
Wird er da unterschätzt, wenn ich dich unterbrechen darf? Weil man denkt immer, der liebe Hansi, aber ich glaube, der hat auch, ähnlich so wie Rudi Völler, der ist ja auch immer als Gute-Laune-Onkel durch die Welt gegangen und dann hat er sich da mal bei der Nationalmannschaft mit Waldi Hartmann angelegt und dann merkt man, ui, der hat ja auch eine ganz andere Seite. So kommt mir das ein bisschen bei Hansi Flick vor.
Drum hat er aber übrigens auch diese 6 Titel geholt. Der wurde auch am Anfang als Trainer von allen unterschätzt. Da haben alle, ach ja, der Hansi, und jetzt gucken wir mal, und jetzt kann die ja jeder trainieren, nachdem die von Kovac befreit sind oder die Spieler aus ihrer Sicht von Kovac befreit sind. Also der hat mit Sicherheit auch eine machtpolitische Seite, das merkst du auch, und der lässt sich jetzt da auch relativ wenig gefallen. Was mich wahnsinnig erstaunt, ist, dass dieses alte Thema Rummenigge, Hoeneß, was ich dachte, was jetzt tatsächlich nach Jahrzehnten dann doch mal beendet ist, dass die das jetzt halt einfach weiterspielen, nur mit Schachfiguren sozusagen, die sie jetzt bedienen.
Rummenigge unterstützt eher Flick und Hoeneß eher Bratzow, also Hasan Salihamidžić.
Ja, so wirkt es. Bis hin zu sich bei einer Nationalmannschaft in ein Fernsehstudio zu stellen und von einem Bayern-Spieler zu sagen, man den nicht mitnehmen würde zu EM, der dann komischerweise dessen Vertrag nicht verlängert wird, eine Woche später von Hasan Salihamidžić. Also das ist schon, das habe ich lange nicht mehr gesehen. Und es steht den Bayern auch nicht gut zu Gesicht, ehrlich gesagt, weil das ist tatsächlich, Herr Heiner hatte heute auch oder hatte am Sonntag auch jetzt einen Medienauftritt, in dem man den letzten Versuch unternommen hat, das so ein bisschen von den Bayern wegzuschieben. Das sind A, die Medien und B, der DFB, die auf einmal Blödsinn, an
wirklich,
dem...
Also selten widerspreche ich so energisch, das habt ihr euch selber eingebrockt, liebe Bayern. Also nicht böse sein, da kann keiner andere was für als ihr selber. Und jetzt müsst ihr halt die Suppe auslöffeln. Problem ist halt, dass natürlich bei den Bayern alles unter die Lupe genommen wird. Ja, und jetzt, also ich sehe auch nicht eine Chance, das irgendwie noch zu kitten. Und du hast ja, und damit sind wir dann wieder beim Fußball zurück, wenn das Dienstag in die Hose geht, Bayern Viertelfinal aus, als Titelverteidiger, Pokal ja aus schon gegen Kiel, das war zweite Runde, glaube ich schon, ja, Schneetreiben, aber dann noch Bundesliga, vielleicht sogar auch noch mal ein bisschen Spannung drin. Es könnte ja wirklich eine Saison werden, wo man sagen würde, wenn es denn alles schlecht läuft, es ist ein Absturz im Vergleich zum letzten Jahr.
Genau, das kannst du, und das ist auch dann irgendwann die Gefahr von Flick, der gerade gefühlt auch aus einer sehr komfortablen Position von sich aus agiert. Nächste Woche kann die anders ausschauen. Und die spielen dann übrigens auch noch am Samstag oder am Sonntag drauf gegen Wolfsburg. Also auch kein Freilos in der momentanen Form.
Paris ist definitiv kein Freilos. Reden wir über dieses Spiel. Also Paris hat dieses Hinspiel, ja, also nennen wir es dominiert. Also sie haben es auf jeden Fall gewonnen. Das ist ja nun mal schon mal ein Fakt. Und sie haben halt 2-0 geführt, dann 2-2, dann 2-3. Also es war auch ein wildes Hin und Her. Glaubst du, es wird ähnlich wild?
Ja. Ich glaube, also ich hoffe, es wird ähnlich wild, ehrlich gesagt, weil wenn es nicht wild wird, dann wird Paris das gewinnen.
Also 2 Tore aus 31 Torschüssen, das ist ja auch das, was man denkt, Mensch, haben die Bayern da versagt? Nee, sie haben halt nicht Robert Lewandowski gehabt und Serge Gnabry auch nicht, die beide eigentlich.
Und irgendwann dann Leon Goretzka nicht mehr. Also von den 4 erfolgreichsten Bayern-Torschützen diese Saison haben 3 dann im Verlaufe der Partie gefehlt. Und ich glaube, Florian Plettenberg hat heute im Doppelpass gesagt, Goretzka ist heute gelaufen und es gäbe eine Chance, dass er spielt. Ich glaube, dass das sehr entscheidend sein wird für die Bayern, ob Goretzka spielen kann oder nicht.
Weil definitiv ja nicht spielen wird Robert Lewandowski, und bei Serge Gnabry, Corona, ist er auch noch nicht wieder raus aus der Quarantäne. Ne?
Keine Chance.
Keine Chance. Ich glaube, das ist einfach der entscheidende Unterschied. Die Bayern wären eigentlich mindestens auf Augenhöhe mit Paris, aber sie verlieren, weil die 2 Königstypen da vorne einfach nicht mit dabei sind. Ich glaube, sie fliegen raus. Wie siehst du es?
Ich sehe sie auch. Ich glaube eher, dass Paris weiterkommt, aber irgendwie sagt mir ein Gefühl, dass es wieder ein wildes Spiel wird. Und dann ist auch alles drin.
Und eben auch Richtung Verlängerung kann man ja denken. Ich hätte ja mal so Bock, eine Bayern, also ich kann mich gar nicht erinnern, kannst du dich erinnern? Ich meine, du verfolgst die Bayern nur auch schon ein paar Jahrzehnte. Gab es mal ein Verlängerungsding in der K.O.-Runde? Also es ist lange her irgendwie. Also klar, es gab, wie war das gegen Chelsea nochmal damals, Finale Doha? war regulär, ne? Oder war das Verlängerung?
Nee, das war im Elfmeterschießen.
Das war im Elfmeterschießen, genau. Eben da, wo dann Schweinsteiger noch vergeigt hat. Das war mal so ein Spiel. Aber ansonsten, also in diesem Hin- und Rückspiel, kann ich mich selten erinnern. Aber korrigiert mich gerne. Also da sind wir auch nicht allwissend. Auf jeden Fall hätte ich nichts dagegen, wenn es mal richtig spannend werden würde. Reden wir nochmal über das Personal, über die Drumherum-Akteure. Salihamidzic und Flick haben wir nun genug geredet. Die zwei fehlen wieder. Choupo-Moting hat im Hinspiel getroffen. Ich finde, also er macht das, was er machen kann.
An dem lag's nicht.
Nee, an dem lag's nicht. Also, aber auf ihn wird's wieder ankommen. Also er muss einen Sahnetag erwischen.
Es wird auf ihn ankommen und es wird vor allem auf Thomas Müller ankommen.
Weil, warum hat der so eine Wichtigkeit?
Der muss eben jetzt nicht nur die Mannschaft mitreißen und Radio Müller und Co., sondern der wird Tore schießen müssen am Dienstag.
Okay, wen hältst du bei Paris? Also Mbappé begeistert mich, war auch ja immer so ein bisschen, dann hat man diese Nebengeräusche ähnlich wie bei Neymar, das nervt immer so ein bisschen, weil man denkt, spiel doch einfach Fußball und zeig der Welt, dass du richtig gut bist, aber er zeigt es jetzt. Also ich finde, er ist schon auf dem Zenitgrad seiner Karriere.
Der ist, also ich glaube, ich fürchte, er ist noch nicht auf dem Zenit. Ich
glaub, nein, aber bislang, also er ist auf jeden Fall in der Phase, wo er noch nie war.
Er war noch nie so gut,
genau,
tatsächlich. Und ja, ich glaube, er kann sogar noch einen Schritt machen und er ist unglaublich torgefährlich und er gefällt mir natürlich auch ein bisschen besser, wenn ich ganz ehrlich bin, als Neymar, weil du bei Neymar halt dieses Ganze, das hat man auch im Hinspiel wieder gesehen, jedes Foul wird halt bis zum Ende ausgerollt und links und rechts
ausgekostet. Das wird ja auch nicht mehr los, ne? Das wird ja nicht mehr los.
Und für seine Verhältnisse war es gar nicht schlimm im Hinspiel und es regt mich trotzdem direkt so auf, weil in der Schublade ist er drin, auch ja, in meinem Kopf ein Stück weit, bin ich ganz ehrlich.
Merkt man gar nicht. Ja.
Und drum gefällt mir der natürlich noch viel besser. Und er hat eine so wahnsinnige Geschwindigkeit, er hat eine unglaubliche Ballmitnahme und auch, also dieses 2-0, ja, Jerome Boateng geht da nicht hin. Ja, Neuer, das ist die kurze Ecke, da kann man auch stehen und so weiter und so fort. Aber wie er es macht, wie er den Kopf ständig oben hat, nachdem er dann noch dreimal... Unglaublicher Spieler.
Also wenn ihr das sehen könntet, hier seine Augen glänzen wirklich. Christian Madinl ist on fire, aber Mbappé hat es auch verdient. Nun muss man ja...
Kommt der Weltfußballer, ganz sicher.
Guck mal, das ist doch mal eine Ansage. Können wir heute zwar nicht drauf wetten, aber lass uns noch kurz beim Abwehrpersonal der Bayern bleiben. Es ist zwar auch so ein gängiges Vorurteil, ähnlich wie bei Neymar, dass der sich immer rollt. Denkt man so, naja, Jerome Boateng und Niklas Süle, die sehen halt gegen Mbappé so ein bisschen hüftsteif aus. Und das war auch im Hinspiel so, ich weiß noch, im Fantalk, Ewald Lien am Mittwoch hat sich so aufgeregt über dieses eine Tor und hat gesagt, also wie in der Schülermannschaft hat er Boateng verteidigt. Ich fand ihn ja in dieser Saison insgesamt ganz gut. Trotzdem, wir hatten es schon erwähnt, gibt es keinen neuen Vertrag. Sind die zwei, um als wirklich defensive Opposition gegen Mbappé aufzutreten, einfach nicht auf Augenhöhe?
Es gibt vermutlich Innenverteidiger, die besser matchen würden dagegen. Da gebe ich dir
auch
recht.
Und, du bist aber auch ein Diplomat, ja.
Und Ewald Lien recht. Süle ist, glaube ich, wird eh nicht fit werden. War zumindest die Info heute, die wir im Doppelpass bekommen haben, oder am Sonntag, die wir im Doppelpass bekommen hatten. Und Boateng, also am Ende wird es darum gehen, die steilen Pässe auf Mbappé zu verhindern. Wenn der auf dich zuläuft, dann kann der auf alle zulaufen. Dann kann der auch auf Sergio Ramos zulaufen und dann kann der auf jeden Innenverteidiger dieser Welt zulaufen. Wenn er Geschwindigkeit hat und 2 Meter Platz vor dir, dann wirst du es alleine kaum hinbekommen.
Also ich habe ja bislang eine klare Meinung vertreten. Ich sage ja vom Herzen her, Dortmund kommt weiter. Ich sage klar von den Fakten her, Real kommt weiter und ich glaube auch, dass Paris weiterkommen würde.
Und jetzt, Chelsea?
Chelsea ist eh durch, also das ist das freilos.
Okay.
Bleiben wir mal bei den Quoten. Ich meine, mit den Bayern Geld zu verdienen, das war in den letzten Jahren extrem kompliziert. Du hast alle Quoten, die es gibt, bei Betano durchgeforstet und da waren einige attraktive mit dabei. Nimm uns mal mit. Wer ist Favorit?
Ja gut, das ist... Klar, Paris.
Ja, was heißt klar? Das glaubst, glaube ich. Also, da erinnern sich ja nur noch die Älteren, dass die Bayern mal nicht Favorit waren. Aber aufs Weiterkommen, fangen wir mal damit an. Wenn wir einen Zehner auf die Bayern setzen, dass sie weiterkommen, dann ist was für eine Quote drin?
3,2, sprich 10 Euro Einsatz, 32 Euro zurück. Wie gesagt, du hast gesagt, das ist bei Bayern. Habe ich selten gesehen.
Genau. Und es wird ja noch wilder. Du hast ja vorhin gesagt, es wird auch ein wildes Spiel. Und du hast vorhin schon mal so angedeutet, geteased, sagt man ja in der Podcast- oder Fernsehbranche, dass wenn da eine Verlängerung stattfinden würde, und das wäre dann wirklich wild, weil dann würden die Bayern 3-2 in Paris nach 90 Minuten gewinnen. Es geht in die Verlängerung. Die Bayern kommen weiter und alle flippen aus. Und dann muss ich, glaube ich, wirklich, wenn ich einen Zehner auf sowas gesetzt habe, mit einer Schubkarre an den Schalter
angehen. Dann gibt es 270 zurück. Und das wäre tatsächlich, also wenn man eine riskante Wette spielen will, dann wäre das meine an diesem Champions League Spieltag, weil irgendwie.
Also 27 zu 1.
Ja.
Für ein Weiterkommen ist dann wurscht, ob Elfmeterschießen oder muss es dann?
Nee, die müssen schon in der Verlängerung.
In der Verlängerung, gut, hat man eine halbe Stunde Zeit.
Dann 650 Euro würdest du bekommen, wenn die beiden im Elfmeterschießen gewinnen.
Nein, 650 Euro für 10?
Ja.
Also den 10er habe ich übrig. Also schon allein, damit wir am Dienstag auch im Fantalk einen unglaublichen Abend erleben. Also viel Wunschdenken, trotzdem auch was die Ergebnisse angeht oder eben auch was das Personal angeht. Mbappé haben wir angesprochen, Neymar, Choupo-Moting, auch da hast du ja die Quoten. Was ist da attraktiv? Woran können wir uns da klammern? Vielleicht auch an Thomas Müller, der ja gar nicht so oft bislang getroffen hat in der Champions League in dieser Saison. Was ist drin?
Genau, der gibt nämlich immerhin 27 oder fast 28 Euro bekomme ich zurück, wenn ich 10 Euro auf Thomas Müller setze. Ansonsten würde ich eher generell hier auf viele Tore gehen. Also gar nicht so auf einzelne Torschützen, sondern dass in dem Spiel generell viele Tore fallen. Im Hinspiel war meine Wetten, beide Teams treffen und über 3 Tore. Die sind massiv gesunken. Also dafür 14 Euro würde man im Moment noch zurückbekommen dafür, dass beide Teams treffen für 10. Also die sind nicht wahnsinnig. Allerdings glaube ich sogar, dass mindestens 4 Tore fallen. Und da würde man dann immerhin schon wieder fast 20 Euro zurückbekommen für 10.
Ihr kriegt das ja gerade nicht mit. Ich meine, mein lieber Kollege sitzt mir ja hier mindestens 1,5 Meter entfernt. Aber wenn der so eine Sekunde nachdenkt, das ist in der Podcast-Welt ja eine Ewigkeit. Aber da denkt man, die Leitung ist kaputt gegangen. Aber der grübelt einfach und er hat alles rausgeguckt. Nur hat ja Thomas Müller gesagt, das Hinspiel hätte auch 6-3 für die Bayern ausgehen können. Wenn ich das jetzt im Rückspiel tippe, was
31-4, glaube ich. Oder was war das Torschussverhältnis?
Ja, das war das Chancenverhältnis. Aber dann tippe ich jetzt mal ein 6-3 für die Bayern. Dann kämen sie ja weiter. Ich glaube, da gibt es eine völlig irre Quote. Thomas Müller quasi als Quotengott, wenn man ihn wirklich da mal beim Wort nehmen würde.
Oh Gott, da muss ich ziehe die Brille nochmal oder ich putze die Brille, nein, die ich nicht trage. 6-3 ist eine Wette für dich auf jeden Fall. 500-1.
500-1, also ja. Es ist wirklich wild. Es gibt natürlich viel, aber wir bleiben bei dem Realistischen. Also alle Bayern-Fans, die auf ihre Mannschaft setzen, haben gute Chancen, dass sie dann wirklich eine Menge Geld bekommen. Klar, wenn Paris weiterkommt, dann wird es ein bisschen unattraktiver. Aber man kann, und das ist ja das Positive, was wir hier bei König Fußball heute herausstellen, mit Dortmund und eben mit den Bayern wirklich eine Menge Kohle abräumen, wenn man denn auf diese Mannschaften setzt. Und das wird jetzt noch wilder. Wir toppen das Ganze bei der Quote der Woche.
Die Betano-Quote der Woche.
Wir fragen uns, welche Nation wird am Ende vorne sein? Und die Überschrift über das Ganze ist, geht der Titel in der Champions League nur über die englischen Mannschaften? Nun kann man sagen, ja, Chelsea ist eigentlich schon im Halbfinale. Gut, Liverpool Tendenz eher raus. Man City, boah, ist alles offen doch. Aber wenn man jetzt mal auf die englischen Mannschaften setzen würde, dass irgendeine Champions League-Sieger werden würde. Ich setze den berühmten Zehner, was kriege ich da raus?
17. Ist jetzt tatsächlich auch, also Chelsea habe ich gerade schon eigentlich ins Finale durchgewunken,
ja.
und ins Halbfinale sind sie auch von dir sozusagen schon geboxcheckt worden.
Sind wir uns einig?
City ist laut Bookies
auch drin.
Ja. Auch drin ist der Weg nicht mehr ganz so weit für die Engländer, aber nachdem wir die ganze Zeit schon hier heute Stimmung für Dortmund und Bayern machen und in unserem Wunder von, ich glaube, Paris ist es dann und Wunder von Dortmund sind die dann beide im Halbfinale. Nachtigallig hört der Trapsen, dann ist auch ein deutsches Team im Finale. Und wenn ein deutsches Team erstmal im Finale ist, warum sollst du es dann nicht gewinnen?
Es ist so schön, wie man sich manchmal die Welt auch daherreden kann. Absolut. So, also das ist ja hier auch eine verbesserte Quote. Nun werden jetzt viele sagen, ja, Moment mal, also für 10 Euro, 17 Euro beim englischen Team, da ist ja noch nicht so, dass ich auf dem Sofa sitze und sage, ich flipp aus, ist das eine geile Quote. Machen wir es mal mit den deutschen Mannschaften. Also, wenn jetzt die Bayern oder Dortmund einer von beiden Champions-League-Sieger werden würde. Und du hast es ja angedeutet, wenn die beiden ins Halbfinale kommen, sind wir eh safe. Dann ist zumindest einer im Finale. Wenn ich da einen Zehner...
Und das dann auch schon wurscht. Ne?
Genau. Wenn dann eben im Finale das Ganze auch noch erfolgreich wird, was gibt's da für ein deutsches Team?
Da gäbe es dann 70 Euro für 10.
70 Euro, das ist ja schon mal ganz gut. Ich glaube, in der Nationenwertung sind wir damit das zweitattraktivste Quotenland, so kann man sagen. Nimm uns mal mit, was ist beim spanischen Erfolg, das wäre ja dann bei Real oder eben auch bei einem französischen von PSG, was wäre da drin?
Ja, also für PSG gäbe es 50 Euro für 10 und für einen spanischen Sieg, der dann ja nur durch Real sein könnte, gäbe es 6 Euro für 10.
So, und ich weiß,
60 Euro für 10, Entschuldigung.
Okay, und ich weiß ja, unter euch sind ein paar, die sagen, ja, okay, der Colin, der hat mich schon so reich gemacht, aber eben mit vielen Normalos an Wetten, also wo man ja auch drauf kommen könnte. Jetzt hat Thomas Müller uns ja gerade das 6-3 reingesungen für die Bayern, vielleicht im Rückspiel, Quote 500-10. Wenn jetzt jemand sagt, hahaha, hier Chelsea, ihr zwei Pappnasen da, habt ihr schon ins Finale reingewunken oder zumindest ins Halbfinale. Portugal, also sprich Porto würde noch weiterkommen, da kriege ich für 10er aber mal richtig Asche.
Da gäbe es 1.000 Euro zurück für
Es ist nur 0-2. Also ist aber die Aufgabe für Liverpool.
Sie haben sie schon mal gewonnen mit José Mourinho. Also von daher, da waren sie ähnlich, glaube ich,
und geratet. Frag mal Ronaldo, der hat nämlich immer noch einen Kamm auf, muss man sagen, nachdem er mit Juve rausgeflogen ist gegen Porto. Also, ihr könnt das alles sacken lassen. Schaut euch das in den Shownotes nochmal an. Wir gucken auf die Uhr. Eieieiei. Wir haben heute, das war eine XXL-Ausgabe, aber es hat ja auch gebrannt. Schöne Grüße an Hasan Salihamidzic und Hansi Flick. Wenn die nicht so viel sich streiten würden, würden wir gar nicht so viel drüber reden müssen.
Absolut. Und ich freue mich wahnsinnig auf den Dienstag. Ich drücke den verletzten Bayern-Spielern die Daumen. Ich glaube, Paris hat auch ein paar angeschlagene, unter anderem Herr Navas, der Held des Hinspiels, wurde verletzt ausgewechselt am Wochenende.
Wir freuen uns nie über Verletzte, aber in dem Fall sehe ich ein leichtes Strahlen in deinem Gesicht.
Wer weiß.
Wer weiß.
Vielleicht vereitelt er ja nicht 28 oder 30 Torchancen dieses Mal. Und dann wollen wir doch mal sehen. Ihr werdet es im Fan-Talk angucken. Ich euch im Fan-Talk. Ich bin heiß und gespannt und ich freue mich sehr.
Ja, ich freue mich auch sehr. Also Dienstag und Mittwoch geht's los. Mittwoch kommt übrigens Kevin Großkreuz, also ein Weltmeister auch zu uns. Der wird dann vielleicht die Dortmunder Sensation begleiten, denn Mittwoch ist ja dann der Dortmund-Tag gegen Man City. So, wir machen für heute Feierabend, wünschen euch eine richtig geile Champions-League-Woche. Wie erwähnt in den Shownotes, alles zum Nachlesen. Ne, das Ganze ist keine Garantie. Wir haben heute Christian Lindl wirklich ausgequetscht an Informationen und ich fand gerade die Haaland-Wette. Also die Haaland-Wette muss man machen. Der trifft einmal definitiv. Wir hoffen auf deutsche Siege. Freuen uns über guten Fußball und den gibt es dann auch wieder zwischen die Ohren bei der nächsten Ausgabe von König Fußball. Wir melden uns dann rechtzeitig vor den Halbfinalpartien zurück. Bleibt sportlich, bleibt gesund. Alles Gute von uns.